Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen regulären Gespielt-Folge eures Brettspiel-Podcasts Lieblingsgegner. Ich sitze wie immer gegenüber von der Simone.
Und ich sitze gegenüber vom Simon. Aber ich habe das Gefühl, du sitzt irgendwie weiter weg als sonst.
Das war keine Absicht. Ich wollte zwar Abstand bewahren, aber ja. Ich werkel eher gesagt noch ein bisschen an der Audioqualität, weil ich da immer noch nicht so ganz zufrieden bin. Ich bin da sehr perfektionistisch.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist eher ein Du-Problem. Ich glaube, es stört niemanden sonst.
Ich glaube auch, niemand wird jetzt den Unterschied merken, aber ich habe mich nochmal eingefuchst und ein Gate werde ich jetzt benutzen als virtuelles Instrument, als VST. Mal schauen. Ob ihr den Unterschied bemerkt, wahrscheinlich nicht. Fachsimpelei, es tut mir leid. Aber wir haben die Mikrofonposition geändert. Vielleicht ist das ungewohnt für dich. Wir werden mal schauen.
Ich kann dich besser sehen als sonst.
Ja, das ist doch gut. Vielleicht hast du auch einfach jetzt die Brille auf.
Ich hab die immer auf.
Ja, na gut. Naja, was soll man sagen? Ja, wir haben einiges nachzuholen an tollen gespielten Titeln und auch vielleicht eher mäßigen gespielten Titeln. Denn wir haben ja unsere Orakelfolgen zuletzt gemacht. Und deshalb haben wir heute ganz ungewöhnliche Titel dabei. Es geht auf jeden Fall gleich direkt los mit magischen Katzen, Simone.
Ja, das war jetzt irgendwie überraschend.
Magic Cats ist ein
warum
Spiel.
Warum hast du mich denn jetzt angesprochen, wenn du jetzt weiter sprichst?
Habe ich dich vom Bus geworfen jetzt, ja?
Ja.
Magic Cats ist ein Spiel von Rainer Knizia, was aber nicht bei uns in Deutschland erschienen ist, sondern bei Korea Board Games. Was es allerdings in ein paar deutschen Shops gab und dort habe ich es dann auch erworben und ist tatsächlich eine Reimplementierung von Clash of the Gladiators, was ebenfalls von Rainer Knizia ist. Es ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen, dauert ungefähr 40 Minuten, ist im Kennerspielbereich angesiedelt und ist ab 10 Jahren angegeben. Simone, worum geht es denn?
Ja, es geht um Katzen, um magische Katzen, die auf einer Katzenzauberschule sind und da gibt es jedes Jahr ein Kampfturnier. Und wir schicken unsere 4 Katzen oder 3 Katzen, je nachdem mit wie vielen Leuten wir spielen, ins Rennen und rüsten die vor dem Kampf mit Zaubersprüchen aus. Und wie das geht, ist eigentlich ganz lustig. Wir haben so Plastikstandys, die unten in der Base 4 Vertiefungen haben und wir nehmen da wirklich so einen kleinen Zauberspruch aus so einem Pappplättchen und schieben den dann in diese Vertiefung rein, sodass wir wirklich unsere Katze damit ausgerüstet haben. Und jede Katze hat eben 4 von diesen Zauberspruchslots und wenn wir alle vorbereitet sind, alle unsere Katzen sind positioniert und sind voll ausgerüstet mit Zaubersprüchen, dann geht das Spiel los. Und wenn wir dran sind, dann müssen wir eine andere Katze angreifen. Wir können uns auch noch bewegen und wir setzen eben diese ganzen Zaubersprüche ein. Und die werden aktiviert in einer bestimmten Reihenfolge. Also es gibt Zaubersprüche, die ein Zauberspruch, der lässt uns zum Beispiel zu einer Katze hinspringen und einen Schaden machen. Ein anderer Zauberspruch macht auch einen Schaden, bevor der Kampf überhaupt losgeht. Und dann geht's ans Würfeln. Da kann man auch noch beeinflussen, wer als erstes dran ist. Und dann kommt es eben drauf an, bin ich im Nahkampf, bin ich im Fernkampf? Wie viele Würfel darf ich würfeln? Und versuche der anderen Katze Schaden zu machen. Und Schaden wird so ausgewertet. Pro 2 Schaden muss die andere Katze einen Zauberspruch entfernen. Das heißt, diese Zaubersprüche sind eben gleichzeitig das, was ich einsetzen kann, aber auch eben mein Leben. Und wenn ich kein Leben mehr habe mit der Katze, dann ist die ausgenockt und
ja,
raus.
Was ich ganz interessant finde, es gibt ja auch 2 Zaubersprüche, die kannst du einsetzen. Zum Beispiel der eine, um den gesamten Schaden zu blocken, der reinkommt. Aber danach musst du den rausgeben. Also danach hast du quasi trotzdem 2 Leben verloren, was die Abwägung ganz wichtig macht. Oder bei dem anderen kann man ganz viele Würfel würfeln. Es ist interessant, wie das Spiel sich auch so entwickelt, weil auch so eine kleine Dramaturgie dadurch entsteht, dass die Katzen natürlich am Anfang extrem stark wirken, aber wenn er schon mal irgendwie so ein bisschen angekratzt worden ist,
Dann geht man richtig drauf.
Dann gehen plötzlich alle auf den drauf und denken sich, ach, das ist jetzt ja leichte Beute. Und das Punktesystem finde ich auch ganz clever, weil man bekommt quasi die Leben beziehungsweise die Upgrades, die man durch Schaden verursacht hat, beim Gegner kriegt man als Punkte. Und wenn man jemanden ausnockt, bekommt man das auch als Punkt. Das ist also relativ simpel. Und dennoch belohnt es dieses, ich gehe jetzt eher so auf die Personen drauf, die jetzt für mich leichte Beute sind. Das muss aber nicht immer die Person sein, die gerade Schaden bekommen hat, sondern es gibt ja eben auch diesen Unterschied zwischen Nah- und Fernkämpfer. Und wenn ich mit meinem Fernkämpfer auf einen Nahkämpfer schieße, dann kann er sich kaum wehren, weil wir würfeln ja beide immer bei einem Angriff und Verteidigung.
Und wichtig ist, wir machen das nacheinander. Also der als erstes würfeln darf, hat natürlich den Vorteil, er kann es versuchen und vielleicht auch schaffen, die andere Katze schon auszuschalten, bevor die sich dann überhaupt quasi zur Wehr setzt und auch angreift.
Ja, und ich muss sagen, es ist ein sehr rundes Spielgefühl. Ich finde die Fähigkeiten alle sehr cool und die sind auch alle irgendwie stark in sich. Ich würde sagen, es gibt eine Fähigkeit, die lässt dich quasi vor dem Kampf eine Fähigkeit des Gegners für diesen Kampf ausschalten. Die fühlt sich sehr stark an.
Ja.
Aber es gibt von jedem Plättchen, von diesen zumindest, auch nur 4 Stück. Und wenn wir 4 Leute am Tisch sind, dann sind die auch relativ schnell verteilt. Zu zweit hat man genauso viele Plättchen. Das irritiert zwar ein bisschen, aber es funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Dann sind die Katzen generell einfach ein bisschen stärker, hat man so den Eindruck. Ich würde nicht sagen, dass das per se unfair ist, weil wir ja die Fertigkeiten nacheinander draften. Wir setzen eine Katze hin und tun eine Fertigkeit rein und machen das ja reihum so lange, bis wir alle Fertigkeiten platziert haben. Dadurch finde ich diese Phase tatsächlich auch ganz spannend. Man ist am Anfang ein bisschen überfordert, was mache ich jetzt eigentlich? Aber ich finde es tatsächlich sehr fair.
Ich finde, das gleicht sich halt auch relativ gut aus, weil wenn du jetzt sagst, okay, dieser Disable-Token, der ist recht stark, aber es gibt noch andere, die sind vielleicht ein bisschen stärker, die möchte man eigentlich vorher haben. Das heißt, beim allerersten Drafting-Step ist dann die Frage, wenn sich alle anderen schon einen starken Angriff genommen haben, nimmst du dann wirklich einen Disable-Token oder nimmst du dir den letzten starken Angriff, der übrig ist?
Ja.
Also es gleicht sich ja dadurch so ein bisschen aus.
Finde ich auch. Ja, generell, was bei diesem Spiel sofort auffällt, ist die Optik. Und klar, man muss auch irgendwie Spielmechanik immer ein bisschen von der Optik und der Haptik trennen. Aber bei dem Spiel fällt mir das sehr schwer, ne? Weil es eben eine so enorme Tischpräsenz hat, dass alleine durch die Tischpräsenz ich schon Bock habe, es auf den Tisch zu bringen. Die Plastik-Standys, die ja auch so durchsichtig sind, also es sind wirklich Plastik-
ja,
und
diese
Acryl-Standys. Nicht irgendwelche Pub-Standys, sondern die sind wirklich toll, diese Bases, wo wir die Sachen reinschieben, das macht richtig Spaß. Die Optik generell finde ich auch sehr cool, also auch das Spielbrett sieht gut aus, gibt auch noch auf einer Rückseite die Möglichkeit, noch mit speziellen Terrainbedingungen irgendwie zu spielen. Das macht mir schon Spaß und ich sag mal so, es ist nicht viel mehr als wir haben coole Fertigkeiten und würfeln und würfeln und würfeln. Und
hauen uns auf die Pfoten.
Es ist nachher ein Battle Royale in dem Sinne. Aber was ich cool fand, war, dass nachher schon das Würfelglück auch entscheidet. Das muss man wissen und es ist kein super taktisches Spiel, sondern es ist eher eine Gaudi am Tisch.
Ja, genau. Und ich finde, das setzt es dafür dann aber auch richtig gut um, weil es will auch nicht mehr sein. Und das finde ich... merkt man eben an der Umsetzung. Es ist sehr übersichtlich, es ist von den Regeln her sehr übersichtlich. Man sieht immer auf einen Blick, wie viel Leben die anderen haben. Ich finde, das ist gut gelöst mit den Zaubersprüchen, dass man da quasi immer diese Auslage hat und dadurch die Übersicht, was macht das, in welcher Reihenfolge wird das aktiviert. Und das trägt dazu bei. Es ist, macht einfach Spaß, es ist ein lustiges Spiel, es ist ein einfaches Spiel. Aber es funktioniert. Es ist sehr rund, wie du sagst.
Ja, und es ist in deutlich unter einer Stunde gespielt. Also zu zweit haben wir so 20 Minuten ungefähr gebraucht. Zu viert haben wir ungefähr 40 Minuten gebraucht. Das ist eine Spielzeit, wenn man jetzt einen großen Klopper gespielt hat und man will irgendwas locker Leichtes mit ein bisschen viel würfeln, dann ist das ganz cool, weil man nicht so viel erklären muss, aber man auch während den anderen Zügen so ein bisschen investiert ist, zu gucken, ah, okay, wie würfelt der jetzt? Und wenn wir uns alle am Tisch noch ein bisschen anfeuern, dann gibt das auf jeden Fall eine gute Stimmung. Ich fand es zu zweit aber auch tatsächlich gar nicht schlecht.
Ja,
ich hatte
fand
am Anfang,
ich auch.
Am Anfang hatte ich gedacht, ja, was soll das? Ne, Battle Royale zu zweit, dann ist es halt eher so ein lustiges, wir würfeln gegeneinander und gucken, auf wen wir jetzt gerade gehen. Es hat aber tatsächlich funktioniert. Klar, zu viert ist es sicherlich deutlich besser, aber es ist kein Spiel, wo ich jetzt per se sage, da lassen wir mal die Zwei-Personen-Variante außen vor, sondern wir haben es ja auch mehrfach zu zweit gespielt und hatten da durchaus auch unsere Freude dran. Ja. Ist jetzt kein super weltbewegendes Spiel oder wo man jetzt sagt, okay, da verpasst ihr jetzt immens was, wenn ihr das nicht spielt. Aber es hat mich doch positiv überrascht tatsächlich.
Ja, würde ich auch sagen.
Sehr gut. Dann machen wir doch weiter mit dem nächsten Titel. Und der nächste Titel hat uns tatsächlich leider etwas enttäuscht, Simone. Und das auch schon vor ein paar Jahren.
Warum sagst du mal meinen Namen da plötzlich so rein?
Ja, warum nicht? Ich spreche dich an, so macht man das. Ist das, es gibt doch sogar so eine Studie, wenn man den Namen der anderen Person in Gesprächen häufiger erwähnt, dann wirkt sie irgendwie sympathischer oder so.
Also ich finde es gerade ein bisschen weird, weil ja, ich dann immer denke, du willst mich hier jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich soll jetzt raten, welches Spiel als nächstes kommt.
Na, ich wollte dich nur einbeziehen tatsächlich.
Ja, okay.
Ein Spiel, was wir, wie gesagt, vor ja ein paar Jahren schon gespielt haben und was uns da auch eher enttäuscht hat und ich gedacht habe, jetzt geben wir dem Spiel nochmal eine Chance, weil es auch auf dem deutschen Markt schon erschienen war, ist 12 Chip Trick. Das ist ein Spiel, was ursprünglich auf dem Tokyo Game Market erschienen ist, also einer Convention. Und was sich mittlerweile Wonderbow Games geschnappt hat. Das Spiel ist von Root designed und ist ein, man könnte sagen, ein Pokerchip-Trick-Taking-Spiel, bei dem wir eine Blackjack-Mechanik haben. Es ist für 2 bis 4 Personen angegeben, 20 Minuten Spielzeit und ab 8 Jahren. Ursprünglich ist es aber so gewesen, dass es tatsächlich nur für 3 Personen konzipiert wurde. Es steht auch in der Anleitung, das finde ich sehr fair. Und das merkt man dem Spiel auch an. Ich würde hier deutlich dazu raten, es zu dritt zu spielen. Ich finde, zu viert ist es tatsächlich noch ein bisschen schwächer.
Hast du es denn zu dritt mal ausprobiert?
Ja, ich habe es zu dritt auch ausprobiert. Und da fand ich es deutlich besser. Mit meinen Eltern habe ich das ja gespielt, da warst du nicht dabei. Da war ich beim Zahnarzt vorher.
Ja, ich erinnere mich.
Genau, worum geht es? Wir wollen tatsächlich in diesem Stichspiel möglichst nah an 21 Punkte herankommen. Wir haben insgesamt 4 Handchips, würde ich jetzt mal sagen, in den Werten von 1 bis 10. Nee, bis 12.
Ja.
Genau.
Und wir spielen immer einen Chip in den Stich rein. Und der den höchsten Chip gespielt hat, der muss sich einen dieser Chips, die in dem Stich liegen, nehmen und vor sich auslegen. Und die anderen dürfen dann in darauf folgender Spielerreihenfolge einen Chip jeweils auf die Hand nehmen oder müssen einen Chip jeweils auf die Hand nehmen aus dem Stich. Das heißt, die werden immer verteilt und nur der Stichgewinner legt quasi einen vor sich aus, hat dementsprechend auch einen Chip weniger auf der Hand. Und es gibt jetzt noch den Clou, dass es blaue und rote Chips gibt. Und das hat eben nur die Bewandtnis, dass wenn ein roter Chip im Stich liegt, dass der als erstes genommen werden muss. Sowohl beim Stichgewinner als auch bei den anderen, die dann hier die Chips auf die Hand nehmen. Und so versucht man dann eben, ja, selber nicht über die 21 drüber zu kommen, aber anderen vielleicht möglichst hohe Zahlen oder unpassende Zahlen reinzudrücken.
Genau, und das Interessante ist, dass diese roten Zahlen, die gehen natürlich als erstes irgendwie weg, weil sie genommen werden müssen. Die aber eher so die mittleren Zahlen haben und die blauen haben entweder ganz hohe oder ganz niedrige. Und da kommt natürlich dadurch so ein bisschen die Spannung rein, auch während der Runde, weil man natürlich irgendwie drauf spekuliert, möglichst nah an die 21 zu kommen. Die Runde endet erst dann, wenn eine Person am Tisch sich 4 Chips vor sich ausliegen hat, also keine Handkarte mehr hat. Ja, das ist so das Grundkonzept und es geht so lange, bis jemand 3 Runden gewonnen hat. Optik, Haptik ist wirklich hervorragend. Ich finde das auch ein lustiges Gimmick, dass man eben mit so Pokerchips spielt. Die Qualität ist richtig gut. Was mir dagegen nicht so gut gefallen hat, ist einfach die Spielspannung am Tisch.
Ja.
Denn es spielt sich relativ ähnlich immer, also in den verschiedenen Partien. Und der Spannungsbogen ist auch nicht so krass da, weil wir am Anfang erstmal random irgendwas sammeln müssen, um eben zu gucken, wie kommen wir dahin zu diesen 21. Die Chips werden ja immer wieder verteilt, bedeutet, ich weiß immer ganz genau, wer den höchsten Chip hat. Und es wird am Ende immer etwas spannender, wenn natürlich eine Person nur noch einen Handchip hat und den dann spielen muss. Und man natürlich damit auch versuchen kann, dem jetzt irgendwie was kaputt zu machen. was zu dritt ganz cool ist, weil zu dritt ist es tatsächlich so, dass der Catch-up-Mechanismus ein bisschen besser funktioniert, denn es gewinnt dann, wenn jemand über 21 Punkte gemacht hat, ja die Person, die am nächsten wieder an 21 dran ist. Außer es sind alle über 21. Aber dadurch bringt es mir nichts, auch effektiv jetzt zu sagen, Simone, muss ich jetzt raushauen, dann ist sie über 21, aber dann bin ich trotzdem, dann ist das, die Runde trotzdem zu Ende und ich bin nur zweite Person, nur dritte Person das, oder zweite, es macht halt keinen Sinn. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr cooler Mechanismus und einer der Mechanismen, die mir hier sehr gut gefallen, die aber auch nicht in jeder Runde gut genug funktionieren, finde ich.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Und ich finde auch bei den Partien, die wir hatten, würde ich sagen, ist es nett, aber es hat mich halt nicht umgehauen. Und
ja.
Wie du sagst, ja, die Spannungskurve war jetzt nicht so ultra crazy. Und ja, ich würde einfach sagen, es gibt da Stichspiele, die besser funktionieren, die spaßiger sind. Es ist auch tatsächlich ein bisschen unhandlich, mit diesen Chips zu spielen. Ja, es ist irgendwo natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, dass es diese Chips sind, aber es gibt schon einen Grund, warum man halt eher Handkarten als Handchips hat, würde ich mal behaupten.
Ja, würde ich auch sagen, da fällt der eine oder andere Chip dann auch gerne mal runter. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie per se eine schlechte Designentscheidung ist, weil ich finde das schon cool.
Ja, aber es ist ja nur, ich sag mal, ein Coolness-Ding.
Ja,
oder,
ein Coolness-Ding.
Oder einfach nur so ein so ein Alleinstellungsmerkmalsding. Es ist nicht nötig, dass es Chips sind.
Ich finde es aber tatsächlich in dem Spiel schon durchaus auch sinnvoll, weil man ja die ganze Zeit in die Mitte sich die Chips grabbt. Also irgendwie dann sagt, okay, nehme ich mir den und dann ziehst du dir den so cool rüber. Also es hat auch schon was. Also es hat auch was mechanisch-haptisches, was ich ganz gut finde. Aber ich gebe dir recht, man merkt bei dem Spiel dann doch, warum es Karten geworden sind in der Evolution des Brettspiels und des Spielspiels. Ne?
Ja.
Es ist ein Spiel, wo ich mir denke, ich würde es gerne mehr mögen. Es ist mir aber innerhalb einer Runde zu wenig interessant, weil häufig einfach auch keine Entscheidungen gefällt werden müssen. Wenn ich nicht die Person mit den höchsten Chip habe, dann habe ich häufig keine Chance, irgendwas auszulösen. Dann gucke ich natürlich, wie ich vielleicht andere Chips loswerde. Mhm. Und irgendwann bekomme ich dann den höchsten Chip. Aber es kommt nicht so diese Spannung dadurch auf. Es ist eher ein Umherreichen von Stichen in einer bestimmten Reihenfolge. Und diese Elemente, die man sich jetzt nach der Beschreibung dann vorstellt, die dann passieren mit, jetzt kann ich dir hier noch den Chip reinschmeißen, dann musst du den nehmen und so. Das passiert dann doch recht selten.
Ja.
Ja. Also von uns nicht unbedingt eine Empfehlung. Ein außergewöhnliches Spiel, würde ich schon sagen. Also es ist sehr anders, fühlt sich ganz anders an, aber für uns nicht unbedingt im positiven Bereich.
Ja, würde ich auch sagen.
Dann legen wir doch direkt nach mit einem Spiel, was sich durchaus positiv im besonderen Bereich anfühlt und was wahrscheinlich hier wieder niemand kennt. Zumindest gehe ich mal davon aus. Und das Spiel heißt P+. Und P+ ist erschienen bei Kuji Radama und von Emi Kuji ist es designt worden und ist ein Ladder Climbing Spiel für 2 bis 6 Personen. 15 bis 30 Minuten Spieldauer ist angegeben, ab 12 Jahren und ich würde auch sagen, ist es eher im höheren Komplexitätsbereich eines Ladder Climbing Spiels. Damals, als wir es gekauft haben, oder ich es eher gesagt gekauft habe, ich wusste gar nichts, ich habe nur gesehen Ladder Climbing mit Würfeln.
Ja,
oder
man
Karten
sieht auch bei BGG tatsächlich nicht sehr viel.
Nee, und damals sah man noch weniger. Und das Problem ist, es gab nicht mal eine englische Anleitung. Bedeutete, das Spiel kam hier an und wir wollten es vor einem halben Jahr bestimmt schon spielen.
Mhm.
Und haben es dann versucht, mit Hilfe von Übersetzungstools zu spielen. Und es hat nicht funktioniert. Wir haben es irgendwie nicht hinbekommen, die Anleitung mit der Übersetzung zu verstehen. Haben es dann wütend wieder ins Regal geräumt.
Ja,
und haben es aber jetzt gespielt, weil jemand eine Fanmade-Übersetzung gemacht hat bei BoardGameGeek. Vielen Dank dafür.
Ja, ist die Frage, ob die denn dann auch richtig ist.
Das ist die Frage, die wir nicht wissen, die wir nicht beantworten können. Vielleicht haben wir hier japanisch-kundige ZuhörerInnen. Ich weiß, dass der Jan, Grüße gehen raus, der kann ja mal rüber gucken. Aber so wie wir es gespielt haben, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und das ist erstmal die Hauptsache. Aber wie geht es denn eigentlich, Simone?
Ja, es ist ein bisschen verwirrend. Wir haben einerseits Handkarten, die Karten gehen von 1 bis 10. Da sind auch wirklich nur Zahlen drauf, es gibt keine verschiedenen Farben oder so. Und wir haben jeder 3 Würfel. zwar einen vierseitigen, einen sechsseitigen und einen achtseitigen, die wir am Anfang der Runde würfeln. Und jetzt haben wir ein Ladder-Climbing-Spiel und können immer nur ja einzelne Kartenpaare, Drillinge und so weiter spielen. Also es gibt keine Straßen oder so. Und diese Karten können wir ausspielen, indem wir entweder zum Beispiel zwei Fünfen auf den Karten spielen oder eine Kartenfünf mit einer Würfelfünf oder nur eine Fünf als Karte oder als Würfel. Oder wir kombinieren das Ganze noch, indem wir zum Beispiel ja zwei Fünfen spielen wollen, wir haben aber nur eine Fünf und spielen dazu dann aber als Karte eine Zwei mit einem Dreierwürfel obendrauf. So. So kann ich quasi meine Karten ausspielen und meine Würfel. Wenn ich das aber gemacht habe, dann entferne ich die Würfel wieder. Und dann zählt das niedrigste Ergebnis. Das heißt, wenn ich jetzt eben wie bei der letzten Variante eine Karten 5 mit einer Karte 2 und einem Dreierwürfel habe, nehme ich den Dreierwürfel weg hinterher. Der kommt quasi erstmal beiseite, den habe ich verbraucht. Und dann zählt das Ganze als Zweierpaar, weil das die niedrigere Karte ist. Oder wenn ich halt eben einen Fünferwürfel und eine Fünferkarte gespielt habe, dann entferne ich den Würfel und dann liegt da nur noch eine 5. Und das ist dann quasi die Kombination, die die nächste Person überbieten muss. Das heißt, das schwankt immer so ein bisschen. Es wird quasi immer höher, bis es plötzlich wieder niedriger ist, weil Würfel entfernt werden. Der Clou ist jetzt, ich möchte natürlich meine ganzen Karten loswerden und auch meine Würfel. Wenn ich aber meine Würfel loswerde, bevor ich meine Karten losgeworden bin, dann muss ich alle meine Würfel nochmal würfeln und wieder loswerden. Was meistens aber gar nicht so schlecht ist, weil man braucht die Würfel schon ziemlich häufig.
Ja.
Und wenn ich passe und nicht legen kann oder möchte, dann darf ich so viele Würfel, wie ich möchte, neu würfeln. Ja, und so versuche ich eben alles loszuwerden und das als Erster zu schaffen. Und dann gibt's noch Punkte, ne?
Genau, und die Punktemechanik finde ich total witzig bei dem Spiel. Sie ist natürlich auch ein bisschen unfair, zumindest in der letzten Partie beim Spieletreff habe ich es ja nochmal gespielt, da fiel es mir dann nochmal auf. Denn man würfelt, wenn man Erster wird, tatsächlich alle Würfel, die man hat, also 4, 8 und 6-seitigen Würfel und nimmt die höchste Zahl als Punkte. Die zweite Person darf aber dann den 6-seitigen und den 4-seitigen Würfel, nimmt da die höchste als Punkte und die dritte Person, wenn wir zu viert zumindest spielen, bekommt dann nochmal von dem 4-seitigen die Punkte. Und ich habe tatsächlich es geschafft, höchstens eine 2 zu würfeln mit allen Würfeln. Das war sehr frustrierend, weil die Person, die Zweiter in dem Fall, weil wir nur zu dritt gespielt haben, der hat einfach mit einem vierseitigen Würfel eine 4 gewürfelt. Und das ist so eine Mechanik, die eigentlich sich total unbefriedigend anfühlt, aber in dieses Spiel passt es total gut rein, weil es einfach auch so eine kleine Lockerheit, finde ich, reinbringt. Man kann sie ja auch, wenn man jetzt da keinen Bock drauf hat, sie auch abändern. Aber es bringt so einen kleinen Catch-up-Mechanismus rein, dass man sich nicht für die letzte Runde vielleicht, weil wir spielen über 3 Runden, so abgehangen fühlt. Deshalb finde ich das ganz, ganz cool. Und ich glaube, dass die beste Mechanik in diesem Spiel ist tatsächlich diese Würfelentfernmechanik, dass man damit quasi wieder eine andere Vorgabe hat. Denn man hat in vielen Ladder-Climbing-Spielen ja irgendwann das Problem, dass man passen muss, weil man nicht mehr viel machen kann. Bei P-Plus ist das nicht so häufig der Fall, weil die Kombinationen sich zwar immer gegenseitig überbieten, sie aber durch das Entfernen des Würfels dann vielleicht auch wieder auf eine einzelne Karte herunterfallen. Und das finde ich tatsächlich ganz cool gemacht. Und insgesamt ist das ein super rundes Spiel, was sich am Anfang echt ungewohnt anfühlt. Also auch diese, ich spiele jetzt hier eine 5 und hier dann erhöhe ich mit dem Würfel und jetzt sind es plötzlich nur noch 2 Zweien. Das irritiert erstmal, aber nach einer Runde ist das drin. Und wenn man das dann auch währenddessen kommentiert und sagt, hier, ich spiele ein Fünferpaar, aber entferne jetzt den Würfel, jetzt ist es nur noch ein Zweierpaar, dann kann das auch jeder, kann ihm auch jeder folgen.
Mhm.
Und es ist tatsächlich auch wirklich eine Herausforderung zu gucken, wie kriege ich meinen letzten Würfel los mit meinen letzten Karten. Das finde ich auch total spannend. Mache ich das mit einer hohen Einzelkarte? Das ist vielleicht einfacher, aber schaffe ich es vielleicht, meine zwei Zweien jetzt mit der Würfel 2 noch hinzulegen und einen Drilling auszuspielen und passe vielleicht vorher, um den nochmal neu zu würfeln, den vierseitigen Würfel, da ist die Wahrscheinlichkeit ja recht hoch. Das finde ich tatsächlich sehr cool und ich muss sagen, wir haben es jetzt ja doch erstaunlich häufig gespielt in der letzten Zeit und ich muss sagen, ich bin echt begeistert von dem Spiel. Ich finde es richtig cool.
Ja, ich muss sagen, also ich finde den Scoring-Mechanismus finde ich auch tatsächlich ganz witzig, dass man da halt eben auch mal richtig Pech haben kann und ja, zwar alle Würfel würfeln darf, aber vielleicht einfach nur einen Punkt bekommt, weil man scheiße gewürfelt hat, finde ich ziemlich witzig. Das lockert das so ein bisschen auf wieder. Aber klar, ich finde, das Spiel ist natürlich schon so, dass man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, was man macht. Und dann kann sich das natürlich sehr strafend anfühlen, wenn man eigentlich alles super gemacht hat und dann weniger Punkte kriegt als der Zweitplatzierte zum Beispiel.
Ja.
Ist so von dem Fitting nicht so ganz ideal. Das wäre in so einem Gag-Spiel eher passender. Aber mich stört's nicht, mich persönlich. Nicht. Ich finde es lustig so. Und ich muss aber sagen, ich finde, es ist ein gutes Spiel, aber mir haben die anderen Spiele, die wir an demselben Wochenende ausprobiert haben, doch besser gefallen von den Ladder Climbing Spielen. Die waren für mich einfach fluffiger.
Das ist kein so richtig fluffiges Spiel, gebe ich dir recht. Ich finde es aber sehr außergewöhnlich. Also ich kenne kein Ladder Climbing Spiel, was in annähernder Art und Weise so ist wie Piplus. Und das finde ich gerade so cool, weil man könnte jetzt sagen, die Spiele, die wir sonst auch in dem Bereich spielen, die ähneln sich ja ineinander schon relativ. Ne? So sehr, dass man teilweise auch die Regeln dann durcheinander würfelt.
Ja, das war sehr witzig an dem Wochenende. Wir haben keine Ahnung, wie viele unterschiedliche Ladder-Climbing-Spiele gespielt. Und am zweiten Tag war es dann, hey, warte, wie war das nochmal? Nee, darf man hier sortieren? Nee, warte, das war beim anderen Spiel, oder? Gewinnt hier nur einer oder verliert hier nur einer? Oder wie lange spielen wir? Das war wirklich sehr anstrengend.
Ich gebe dir aber recht. Andere Ladder-Climbing-Spiele sind nicht per se schlechter, sie sind halt anders. Ich finde, Piplus hat für mich so eine Lücke geschlossen, wo ich sage, ein komplexeres Ladder-Climbing, vielleicht sogar eins der komplexesten, die wir aktuell in der Sammlung haben, so von den Überlegungen her. Der einzige Nachteil, den ich hier so ein bisschen sehe, ist, dass Kartenglück schon eine Rolle spielt. Hast du viele Paare oder Drillinge auf der Hand, hast du definitiv einen Vorteil. Mich stört's jetzt nicht, weil es ist halt ein Kartenspiel.
Ja, der Punkt ist ja auch, du kannst das ja auch zu einem gewissen Grad ausgleichen durch deine Würfel. Mhm. Und wenn du jetzt eine 10 hast zum Beispiel, dann kannst du ja die Würfel, du kannst sie ja neu würfeln, wenn du passt. Du kannst dir die aber auch zurückhalten in Kombination mit anderen Karten, dass du quasi dir selber so einen Zehnerpasch oder einen Drilling
Hast du viele
erschaffst.
Einzelne, kannst du deine Würfel ja auch viel besser nutzen. Weil du damit ja vielleicht neue Paare erstellen kannst. Also mir ist das persönlich auch nicht so negativ aufgefallen. Es ist aber schon so, dass manche Kartenhände einfacher zu spielen sind als andere, hätte ich jetzt gesagt.
Ja klar, es ist natürlich schon, ja wobei, was heißt, es ist leichter? Ich finde, es ist eigentlich ist es nicht leichter, wenn du schon viele Drillinge auf der Hand hast, weil dann wirst du deine Würfel nicht los.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Und es ist ja, du willst
außer
ja
du
deine
kannst
Karten...
ein Feeling draus machen.
Ja, aber es ist ja schon scheiße, wenn du deine Karten los wirst und dann hast du nur so ein paar einzelne Würfel da vor dir liegen. Das ist total blöd.
Hatte ich auch ein paar Mal,
Also es ist besser, wenn du am Ende so rauskommst, dass du halt gleichzeitig deine Karten und deine Würfel los wirst.
Ja.
Also es ist, ja, man kann schon was Gutes draus machen aus einer schlechteren Hand.
Ja, und was ich cool finde, ist, dass es zu dritt und zu viert gleich gut funktioniert hat. Häufig hat man das ja im Ladder Climbing Bereich, dass vielleicht ein Player-Count ein bisschen besser ist. Hier hatte ich überhaupt gar keinen Unterschied gespürt tatsächlich. Was
ja,
ich
finde es auch ganz lustig, dass es halt wirklich, es geht die ganze Zeit im Kreis ohne viel passen.
Ja, und da
also
ist ein schöner Flow.
Es ist ganz selten, dass alle passen müssen und komplett abgeräumt wird quasi.
Ja, wenn über, also höchstens einmal in einer Runde, wenn überhaupt.
Ja.
Ne? Ja. Also Piplus, definitiv ein Spiel, was super schwierig wieder mal zu bekommen ist. Wie gesagt, bei BoardGameGeek gibt es aktuell 23 Bewertungen. Aber wenn ihr es mal mitspielen könnt, warum nicht? Finde aber auch, dass die Karten nicht so mega cool aussehen.
Nee, es ist schon eher sehr, sehr basic.
Ja, aber bei Ladder Climbing zählt für mich die Mechanik. Das ist ganz klar, da brauchen wir kein großes Thema drüber oder so. Das muss nicht sein. Aber
auch
darf.
Manchmal.
Ja.
Wäre schon nett.
Ja komm, dann hängen wir doch direkt noch ein anderes Kartenspiel ran, nämlich ein Stichspiel und zwar Meister Makatsu. Auch das haben wir an dem Wochenende ausprobiert, auch das habe ich in ja, in der Zeit auch nochmal beim Spieletreff mitgehabt. Das ist schon wieder ein Spiel von Rainer Knizia. Der bringt ja auch unfassbar viele Spiele raus. Bei Amigo ist es erschienen und ist ein Stichspiel für 2 bis 6 Personen. 20 bis 30 Minuten Spieldauer ist angegeben. Ich würde sagen, eher im Familienspielbereich angesiedelt. Und ab 8 Jahren, Simone, das Interessante bei diesem Spiel ist tatsächlich, dass wir ja alle unser eigenes Kartendeck haben.
Genau, aber wir haben alle das identische Kartendeck. Und zwar haben wir 3 Farben von 1 bis 8, glaube ich.
Richtig.
Ne? Und die, jeder mischt sein eigenes Kartendeck. Und dann geht's los, dass wir 4 Karten davon auf die Hand ziehen. Und dann spielen wir in einen Stich 2 Karten von diesen 4, aber immer abwechselnd. Das heißt, ich spiele eine Karte, dann der Simon, dann die anderen Personen, dann spiele ich wieder eine und so weiter.
Dabei müssen wir nicht bedienen, sondern dürfen einfach frei raus unsere Karten auswählen. Und die Personen, die in einer Farbe die höchste Karte gespielt haben, und beim Gleichstand wäre es die Person, die zuletzt diese Karte gespielt hat, die bekommt Minuspunkte. Bei den Gelben bekommen wir gleich 2 Minuspunkte auf einmal, bei den Blauen gibt es nur 1 Minuspunkt und bei den Lilanen gibt es einen Minuspunkt und man muss die nächste Runde beginnen.
Genau, und wir haben ja 4 Karten auf unsere Hand gezogen, die anderen beiden legen wir beiseite. Und das machen wir, bis unser Deck leer ist.
Richtig.
Genau. Das heißt, die Hälfte unserer Karten haben wir gespielt, die andere Hälfte haben wir beiseite gelegt. Und dann ist die erste Runde vorbei. Die Minuspunkte, die wir in der ersten Runde sammeln, sind 1 Minuspunkt wert. Und dann geht's in die zweite Runde. Da sind die Minuspunkte 2 wert.
Und das Interessante ist ja, dass wir diese Runde dann nur mit den Karten spielen, die wir abgeworfen haben in der ersten Runde. Das heißt, es geht so ein bisschen taktisch darum, auch zu gucken, welche Karten werfe ich ab, damit ich möglichst in den späteren Runden vielleicht nicht die Stiche bekomme. Aber das machen ja auch alle wieder am Tisch so.
Genau, und dann spielen wir die zweite Runde genauso und danach gibt es noch eine dritte Runde. Da nehmen wir wieder die beiseite gelegten Karten und da geben die Minuspunkte dann 3 Punkte. Also da tut's richtig weh, wenn man da noch mit gelben Karten Stiche gewinnt. Das heißt, es man versucht natürlich möglichst Stiche nur zu bekommen, wenn es einem nicht so sehr wehtut.
Oder wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt.
Oder wenn der Simon jetzt zum Beispiel schon seine gelbe 8 abgeworfen hat, versuche ich da meine gelbe 7 reinzuwerfen, wenn ich sie gerade habe, damit ich die schon mal loswerde.
Passiert nicht so häufig, kann man schon sagen.
Ja, ist ein bisschen schwierig, auf jeden Fall.
Also insgesamt würde ich sagen, es wird ja auch so ein bisschen als ein möglicher Kandidat für Spiel des Jahres gehandelt. Das sehe ich persönlich noch nicht. Ich finde trotzdem, dass das ein schönes, rundes Spiel ist, weil es relativ locker ist, weil es auch ein paar Emotionen weckt. Weil man sagt, jetzt hast du die 8, wieso habe ich denn jetzt meine 7 irgendwie nicht auf der Hand? Ich finde es aber durchaus, auch wenn es sich jetzt so anhört, dass es ja gar nicht so zufällig ist, wenn jeder das gleiche Kartendeck hat. Es ist aber schon glücksabhängig durchaus, ne? Weil man ja nur 4 Karten auf der Hand hat und in der letzten Partie hatte ich zum Beispiel in einer Runde nur 4 und 5 auf der Hand. Da war jetzt nicht so wirklich viel Entscheidung mehr bei mir. Andererseits hatte zum Beispiel der André seine komplette Hand mit in der ersten Runde komplett lila freigespielt, sodass er nie wieder anfangen musste, was auch extrem stark war. Also es gibt schon Möglichkeiten aufs Spiel Einfluss zu nehmen, die halten sich aber mit dem Glück auch ein bisschen in der Waage. Es ist jetzt kein typisches Stichspiel, ich kalkuliere irgendwie was, kann meine Hand so groß manipulieren, sondern du hast 4 Karten und versuchst das Beste draus zu machen.
Ja, ich würde auch sagen, es ist ein nettes Spiel. Es hat mich auch hier wieder nicht vom Hocker gehauen. Aber die Idee, dass ich quasi immer die Karten beiseite lege und mir die für spätere Runden schon mal, dahin lege und vielleicht am Anfang versuche, hohe Karten loszuwerden, fand ich einen coolen Kniff.
Ja, definitiv. Es ist auch ja ein sehr rundes Spiel. Also ich wüsste auch nicht, was an diesem Spiel schlecht sein sollte, per se von den Regeln her. Ich finde, das ist super gestreamlined. Du hast diese 3 Farben, die alle auf irgendeine Art und Weise wichtig sind. Also wie wichtig lila ist, habe ich jetzt in der letzten Partie nochmal gemerkt. Wenn man dann plötzlich immer anfangen muss, ist es enorm schwer, dieses Spiel zu gewinnen. Während man aber auch die gelben Karten natürlich mit den doppelten Minuspunkten natürlich überhaupt nicht haben möchte.
Ja.
Es ist schon ein interessantes Spiel, was einen, wie du sagst, das ist jetzt, erfindet jetzt das Rad nicht per se komplett neu oder man hat den Eindruck, boah, krass, was spiele ich denn jetzt? Aber es ist ein gutes Spiel.
Ja. Ich finde es nur interessant, also man hat, also ich hatte zumindest in dem Spiel immer das Gefühl, oder in der Erstpartie hatte ich das Gefühl, ah komm, ich bin hier ganz viele hohe Karten losgeworden. Dann werde ich ja in der dritten Runde schon nicht so viel Punkte bekommen. Aber dass ich dann mit einer 2
ja
diese Stiche gewinne und dann so viele Minuspunkte mache, das hat mich dann schon ein bisschen erstaunt. Also es ist...
Jeder spielt ja da auch ähnlich, ne?
Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, wenn alle ähnlich spielen. Wenn da alle denken, ach komm, am Anfang die hohen Karten, was ja eigentlich auch vollkommen logisch ist, dann wird es halt echt knifflig.
Ja, und das ist auch so der Punkt, wo ich sage, deshalb finde ich es auch kein richtig gutes Spiel, sondern nur ein gutes, weil ich glaube, dass der Wiederspielreiz nicht so groß ist tatsächlich. Das spielst du ein paar Mal und dann hast du deine Taktiken und du hast ja nicht so viel maximale Entscheidung irgendwie. Mhm. Du kannst ein paar Sachen ausprobieren, aber das Spiel fühlt sich immer recht ähnlich an dann doch. Was ja per se auch nichts Schlechtes sein muss, weil ein Wizard zum Beispiel spielt sich ja auch immer sehr ähnlich. Aber da habe ich halt nochmal andere Herausforderungen in der Partie. Ich finde es für ein Stichspiel relativ seicht, was ja auch per se nicht schlecht ist. Es ist auch nicht dieses klassische Stichspiel. Also ich glaube, das könnte auch Leuten gefallen, die jetzt nicht mit Stichspielen irgendwie bisher groß zu tun hatten, weil es geht einfach nur darum, wer hat welche hohe Karte gespielt. Man muss auf nicht viel mehr achten. Es hat gute Kniffe, aber ich glaube, für mich wird es kein Dauerbrenner.
Ja, würde ich auch unterschreiben.
Ja, dann sind wir schon am Ende von dieser Folge. Wenn ihr sagt, was macht ihr denn da? Eure Tonqualität klingt ganz grauenvoll heute, nein. Oder ihr sagt, Meister Makatsu, Megaspiel, keine Ahnung, Magic Cats, was ist das denn? Schreibt uns gerne eine Mail. Ihr könnt auch gerne bei Instagram vorbeischauen und uns eine Nachricht schreiben. Dort findet ihr auch schon immer montagsabends, schon vor Veröffentlichung der Folge, worum es in der nächsten Folge gehen wird, mit Bildern von den Spielen verlinkt. Ansonsten, wenn ihr sagt, oh, über die Spiele haben sie doch hier gesprochen, wo finde ich die denn? Auch da gibt es in den Shownotes verlinkt den Boardgame-Geek-Eintrag, da könnt ihr nochmal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Genau, bis dahin, viel Spaß beim Spielen.
Genau, macht's gut, ciao.